Es gibt viele Möglichkeiten, sein Haus zu dämmen und alle haben natürlich Vor- und Nachteile und Anwendungsbereiche. Gerade für das Thema denkmalgeschützte Immobilien, von dem wir hier sehr viele haben und auch schon sehr oft gesehen haben, ist da immer die Frage, was kann man da überhaupt machen? Und ein Punkt ist natürlich die Innendämmung. Die geht zwar zulasten des Wohnraums, der wird natürlich verkleinert, dafür ist es in vielen Fällen die einfachste Möglichkeit zu dämmen. Welche Ziele man damit verfolgen kann, welche unterschiedlichen Arten es gibt und welche Förderung man sich sichern kann, das erklärt mir heute Carlo im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast. Und da würde ich sagen, los geht's. Über die Dämmung, da werden wir häufiger mal sprechen, aber heute geht es um die Innendämmung. Und wenn wir über Innendämmung sprechen, welche grundsätzlichen Systeme gibt es denn hier, Carlo?
Ja, im Kern gibt es zwei Ansätze. Zum einen ist das die klassische Innendämmung mit Dampfbremse oder Dampfsperre. Und zum anderen haben wir die kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung. Der große Unterschied liegt darin, wie die Systeme mit Feuchtigkeit umgehen. Das war Innendämmung immer der entscheidende Punkt.
Okay, also Feuchtigkeit ist der Knackpunkt. Warum ist denn das bei der Innendämmung jetzt so kritisch?
Naja, weil wir bei Innendämmung immer eine Taupunktverlagerung haben. Das heißt, wenn du eine Wand von innen dämmst, wird das Mauerwerk dahinter kälter. Warme, feuchte Raumluft will aber trotzdem durch die Konstruktion nach außen. Wenn die dann auf eine kalte Zone trifft, kondensiert Wasserdampf zu Wasser, wie in einer kalten Fensterscheibe. Genau da entscheidet sich, ob ein System langfristig funktioniert oder eben Probleme macht.
So, ich bin ja jetzt kein Profi, aber dann könnte man sagen, hier kommt dann dieses Thema Dampfbremse ins Spiel.
Ja, genau. Bei dampfdichten Systemen versuche ich, den Wasserdampf komplett daran zu hindern, über die Konstruktion zu gelangen. Der klassische Aufbau wäre Ständerwerk, Mineralwolle, Dampfsperrfolie, Beplankung. Und das funktioniert dann, aber nur, wenn wirklich alles hundertprozentig dicht ist. Jede Steckdose, jede Undichtigkeit, jeder Schnitt in der Folie ist ein potenzielles Risiko.
Also könnte man praktisch sagen, das ist theoretisch gut, aber in der Praxis auch mal gerne fehleranfällig.
Ja, exakt. Die Systeme sind wenig fehlertolerant. Einmal mit dem Dosenbohrer durch die Folie und du hast einen unkontrollierten Feuchteeintrag hinter der Dämmung. Das kann dann über Jahre zu Tauwasser, Schimmel oder auch Bauschäden führen.
Okay, jetzt habe ich mir eben ein anderes Stichwort notiert, das da helfen soll. Kapillaraktive Innendämmung. Was ist das? Was läuft da anders?
Da dreht man das Prinzip um. Statt Feuchtigkeit komplett zu blockieren, erlaubt man kontrollierten Feuchtetransport. Bei kapillaraktiven Systemen, zum Beispiel Mineralschaumplatten, gibt es keine Dampfsperre. Wasserdampf darf in begrenztem Umfang in die Konstruktion eindringen. Entscheidend ist aber, die Dämmplatte kann Feuchtigkeit aufnehmen, zwischenspeichern und später wieder in den Raum zurücktransportieren.
Also im Prinzip, wir regeln das jetzt, wir schotten uns nicht komplett ab.
Ja, genau. Die vielen feinen Kapillarporen wirken wie ein Feuchtepuffer. Es kommt nicht zu einer schleichenden Durchfeuchtung, sondern zu einem dynamischen Gleichgewicht. Umgangssprachlich könnte man auch sagen, das System säuft nicht ab.
Okay, jetzt gibt es unterschiedliche Materialien. Was macht denn die Mineralschaumplatten jetzt technisch aus?
Die bestehen im Wesentlichen aus Sand, Kalk, etwas Zement, Wasser und einem Porenbildner. Dadurch entstehen diese feinen Poren, die sowohl für die Dämmwirkung als auch für den Feuchtetransport verantwortlich sind. Ein wichtiger Unterschied zu klassischen Calcium-Silikatplatten ist hier die Wärmeleitfähigkeit. Mineralschaumplatten liegen bei etwa 0,04, klassische Calcium-Silikatplatten eher bei 0,06. Das heißt, bessere Dämmwirkung bei gleicher Dicke.
Aber das klingt jetzt auch ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau. Gibt es denn trotzdem Fälle, wo kapillaraktive Innendämmung dann eben nicht geeignet ist?
Ja, absolut. Das ist kein Allheilmittel. Problematisch wird es bei dauerhaft extrem hoher Luftfeuchte oder chemisch belasteter Raumluft. Zum Beispiel in Schwimmbädern, Großküchen, Kühlräumen, Wellnessbereichen oder stark chlorhaltigen Umgebungen. Auch wenn die Wand später dampfdicht beschichtet wird, Fliesen, die bis zur Decke gehen, PU-Beschichtungen, Latexfarben, dann funktioniert ein diffusionsoffenes System nicht mehr.
Weil ich den Feuchtetransport dann irgendwie wieder blockiere.
Ja, genau. Dann wäre ein dampfdichtes System, zum Beispiel mit Schaumglas, die bessere Wahl.
Gut, aber ein Thema bei Innendämmung ist ja auch immer die Dicke, die man braucht, weil man nimmt ja schon was vom Raum weg. Also sprechen wir jetzt mal über Dämmstärken. Ab wann macht Innendämmung denn Sinn?
Dabei muss man erstmal zwei Ziele unterscheiden. Zum einen Schimmelprävention, aber auch die Energieeinsparung. Für reine Schimmelprävention reichen oft schon 30 bis 40 mm aus. Das erhöht die Oberflächentemperatur, das verhindert Kondensat in Raumecken und reduziert eben Schimmelrisiken, zum Beispiel auch in Schlafzimmern.
Aber daraus entnehme ich mal, energetisch ist das dann noch überschaubar.
Genau, das ist noch erstmal überschaubar. Für echte Energieeinsparung reden wir eher über 60 bis 120 mm. Das ist der Sweet Spot aus Dämmwirkung, Behaglichkeit und Bauphysik. Mehr geht auch, bis zu 200 mm. Aber dann sollte man unbedingt eine hygrothermische Simulation machen.
Eine hygrothermische Simulation ist dann so eine Art Langzeitcheck, nehme ich jetzt mal an. Also was mit der Feuchte über die Jahre passiert.
Ja, genau. Wir simulieren dabei reale Innen- und Außenklimata über mehrere Jahre. In der Praxis zeigt sich, in über 95% der Fälle funktioniert das System problemlos, wenn Planung und Ausführung stimmen.
Okay, also Ausführung ist ein gutes Stichwort. Was sind denn dann die häufigsten Fehler, die da gemacht werden?
Ganz klar, keine vollflächige Verklebung. Wenn Dämmplatten nur punktuell mit Kleber angesetzt werden, entstehen Hohlräume. Dort sammelt sich dann Tauwasser und dann versagt auch das System. Der zweite Punkt ist, falsche Untergründe, alter Gipsputz, Tapetenreste, Mürberputz, das muss alles runter. Und drittens würde ich sagen, falsche Oberflächenbeschichtungen. Diffusionsoffenes System plus Latexfarbe, gleich, wir haben ein Problem.
Also könnte man sagen, die Systemtreue ist entscheidend, da sollte man jetzt nicht so viel mixen.
Absolut. Dämmplatte, Kleber, Armierung, Putz, das muss alles zusammenpassen.
Dann ist ja immer die Frage, was kostet der Bums jetzt? Also wo liegt kapillaraktive Innendämmung im Vergleich?
Ganz grob kann man sagen, ein klassisches Dampfbremssystem, ca. 100 Euro pro Quadratmeter. Mineralschaumplatten, da liegen die bei ca. 110 Euro pro Quadratmeter. Und Calciumsilikatplatten eher 130 Euro, auch wieder pro Quadratmeter. Das sind Richtwerte, aber man sieht schon, der Unterschied ist oft kleiner, als viele denken.
Jetzt kommen wir aber nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten eben gesagt, dass so Sand, Kalk, Zement, das klingt jetzt erstmal nicht super grün.
Der Punkt ist die Lebensdauer und der CO2-Effekt. Mineralschaumplatten halten locker 50 Jahre oder mehr. Außerdem nehmen sie über ihre Nutzungsdauer hinweg CO2 aus der Luft auf.
Dann kommen wir nochmal zur letzten großen Frage. Das ist dann immer die Förderung, also wenn man über Kosten schon gesprochen hat. Also lohnt sich das finanziell? Was bekomme ich da noch?
Das lohnt sich definitiv. Über BEG Einzelmaßnahmen sind 15% Zuschuss drin, mit individuellem Sanierungsfahrplan sogar 20%.
Über den Sanierungsfahrplan haben wir an der Stelle auch schon mal gesprochen. Das heißt unterm Strich auch da planen, beraten lassen, dann sehen, dass man sich die passenden Förderungen sichert und vor allen Dingen sauber ausführen. Dann ist eine Innendämmung kein Risiko, sondern ein echtes Upgrade. Gerade wenn jetzt Außendämmung oder Einblasdämmung keine Option sind, weil wir da über Denkmalschutz sprechen oder was auch immer.
Ja, genau so ist das.
Na super. Dann haben wir noch unser Schlusswort zum Thema Innendämmung. Und beim Thema Sanierungsfahrplan, da packe ich auch mal ein paar Infos in die Shownotes. Das fand ich nämlich da schon sehr, sehr interessant, was da noch machbar ist. Aber danke dir, Carlo.
Sehr gerne. Danke dir.
Kommen wir zu den UBIO Takeaways. Und da würde ich sagen, bei der Innendämmung entscheidet vor allem der Umgang mit Feuchtigkeit darüber, ob die Lösung dauerhaft funktioniert. Und grundsätzlich gibt es zwei Ansätze. Einmal die klassische Innendämmung mit Dampfbremse und Dampfsperre und das andere Mal eine kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung. Die lassen Feuchtigkeit kontrolliert zu, können sie zwischenspeichern und wieder in einen anderen Raum abgeben. Dadurch hat man einen Feuchtepuffer, der das Risiko von Tauwasser und Schimmel reduziert. In der Praxis bedeutet das, dass 30 bis 40 mm Dämmstärke schon ausreichen, da die Oberflächentemperatur der Wand steigt. Für spürbare Energieeinsparung braucht man eher 60 bis 120 mm. Also das geht es immer darum, was jetzt wirklich der Zweck dieser ganzen Übung. Und entscheidend ist natürlich eine saubere Ausführung. Man muss vollflächig verkleben, es muss einen geeigneten Untergrund geben und man braucht diffusionsoffene Oberflächen. Wenn es also Probleme mit Schimmel in den Wohnungen gibt, dann würde ich sagen, das könnte mal ein Ansatz sein, den man da weiter verfolgt, wenn halt auch andere Möglichkeiten wie eine Außendämmung einfach nicht machbar sind oder Denkmalschutz vorliegt oder was auch immer. Das war's aber für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao.